Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Diese Episode wird gesponsert von Joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
Ja, hallo Ellen, da sind wir wieder, wir sind zurück. Letzte Woche hattest du uns einen Gast mitgebracht, ist ja auch für euch da draußen immer so ein bisschen neu, wenn die Ellen mal jemanden mitbringt. Diese Woche ist wieder alles ganz normal, ihr könnt euch zurücklegen. Ich habe einen Gast mitgebracht und das virtuelle Mikro wird rübergereicht. Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Ja, ich bin der Frank, mal gelernter Mediengestalter, sich weiterentwickelt zum, ich sag mal, B2B-Marketer, Digital-Marketer, also so ein bisschen die klassische Vermarkter-Sicht und bin da aber schon jetzt, glaube ich, knapp 15 Jahre sehr tief im klassischen B2B verankert, also so das einfache Verkaufen. Das habe ich mal gelernt als Einzelhandelskaufmann im Schuhgeschäft. Aber mittlerweile ist es doch irgendwie, dass sich mein Herz B2B schlägt. Also so verschiedene Leute erstmal zu überzeugen, Dinge zu tun, die in meinem bzw. im Interesse meiner Firma sind.
Ja, schön, dass du heute hier bist. Wir hatten es vorhin jetzt schon im kleinen Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Du hast es jetzt schon angesprochen. Du warst mal Schuhverkäufer. Das heißt, du kamst jetzt eher auf Unwegen zu deinem jetzigen Beruf. Hast du mal Praktika darin gemacht? Hast du studiert? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deiner Reise von deinem Werdegang bis jetzt hierher.
Da muss ich selber jetzt nochmal tiefgrübeln, wie weit ich zurückgehe. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die schon im Abitur so richtig gemerkt haben, dass man nicht so richtig weiß, was man danach machen will. Und zu meiner Zeit war es glücklicherweise noch so, dass es den Zivildienst gab. Und da bin ich an eine Integrationsschule gegangen und habe für mich durchatmen, Geld verdienen, erstmal mehr oder weniger früh aufstehen und Spaß mit Kindern haben. Das war irgendwie sehr schön. Aber da habe ich auch gemerkt, das ist nichts, was ich irgendwie länger machen will und habe in der Zeit jemanden kennengelernt, der hat in der Druckerei gearbeitet und hat mir so ein bisschen das Thema Fotografie beigebracht. Und über den Weg habe ich erkannt, so was machen wir jetzt eigentlich mit den Fotos? Und dann bin ich so ein bisschen reingerutscht in diese Mediengestalterschiene und habe dann klassisch eine Lehre als Mediengestalter angefangen. Und das Ganze war damals in einer Stadt namens Cottbus, die ist in Berlin, so zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Und da habe ich bis dato im Prinzip geboren, kleinen Ausreißer gehabt, noch bei meiner Oma groß geworden für ein paar Jahre, aber eigentlich Cottbus dann irgendwann auch satt gehabt und hatte für meine Lehre auch ein bisschen das Pech, dass mein Kreativdirektor und so wie mein Ausbilder beide dann nach Erfurt gegangen sind und dort am Puppentheater gearbeitet haben. Und so habe ich so ein bisschen die Stadt kennengelernt und gesagt, oh ja, irgendwie Erfurt ist cool, viel cooler als Cottbus, ich will halt eh da jetzt weg. Und wir hatten so die fixe Idee, wir machen auch wieder eine Agentur. So wie man das dann so zu der Zeit hat. Aus der Idee ist nie was geworden. Wir sind aber alle noch irgendwie gut befreundet und wir sind auch alle noch in Erfurt. Jeder macht ein bisschen was anderes. Und damit ich aber in Erfurt irgendwie jetzt nicht einfach arbeitslos bin, haben die mir einen Job bei einem Designerschuhladen. Also ja, Designerschuhladen würde ich das nennen. Also da waren schon Schuhe, sag ich mal, ab 300 Euro aufwärts so das gängige Produkt. Und das war so mein Zwischenjob und der Inhaber war aber auch sehr umtriebig. Der hat dann schon angefangen, nebenher E-Commerce zu machen. Also wir haben versucht, einen Online-Shop großzuziehen. Er hatte einen Student, der sich mit, ja.
Eine kurze Zwischenfrage. Du hast jetzt E-Commerce schon reingeschmissen. Wann war das ungefähr? Also wie alt warst du da ungefähr?
Na, zeitlich ausgerückt bin ich 2005 nach Erfurt gegangen. Das war also, nachdem die Lehre beendet war. Wie alt war ich denn da? Jetzt bin ich 43, also mit Mitte 30. Mitte 20.
20. Ja. 2005, so E-Commerce klingt für mich persönlich immer so, als wäre das so, vor 5 Jahren ist es so groß rausgekommen. Aber der hat 2005 schon damit angefangen. Krass.
Ja, also tatsächlich, es gab ein 1&1 Online-Shop-System. Das war das erste, zumindest im deutschen Bereich, das erste mehr oder weniger Baukastensystem, was es gab. Und wir hatten halt einen pfiffigen Tüftler und Programmierer, der so ein paar kleine Anpassungen gemacht hat. Und ich konnte halt Fotos machen, Bilder gestalten, musste mich dann auch schon mit den Texten so ein bisschen beschäftigen. Und das haben wir so nebenher, also in der oberen Etage, wo die Schuhe gelagert sind, war dann irgendwie im Prinzip auch der Versand und der Backoffice-Bereich. Und da sind wir eigentlich mit dem ersten Online-Shop so losgegangen. Und der Zeit ging aber ganz viel. Also da war auch Zalandos großer Launch. Ich glaube, die haben schon ja eher so gestartet. Also das war so das, was uns parallel begleitet hat. Aber für so, ich sag mal, kleinere Unternehmen war 1&1 die, die so eine Art Baukasten hatten. Und damit sind wir dann gestartet. Und wie, glaube ich, viele, die so im Internet mit Ideen starten, man ist dann online, ja, und dann passiert halt nichts. Also es gibt halt keine Besucher, die so auf einmal so reintrudeln, wie man das in unserem stationären Geschäft vielleicht kannte, weil wir da auch bekannt waren und auch keine Laufkundschaft in dem Sinne hat. Und so bin ich dann, ich sag mal, immer wenn halt im Laden nichts los war, recherchiert und dann kommt man halt so auf dieses Online-Marketing. Suchmaschinenoptimierung und dann habe ich mir halt Bücher bestellt und dazu gelesen und geforscht und haben wir das alles irgendwie mehr oder weniger ausprobiert und unsere Erfahrung gesammelt. Und dann ist, ich sag mal, so ein kleines E-Commerce-Business auch in dem Laden entstanden. Wir haben ein zweites Standbein aufgebaut und das ging 8 Jahre lang, eigentlich immer stückchenweise. Wir haben dann auch ein weitere Läden aufgebaut. Und irgendwann war ich halt nicht mehr nur der Verkäufer am Laden, sondern bin dann komplett ins Büro gewechselt, weil wir da halt auch wirklich viel, viel mehr zu tun hatten und habe dann mehr oder weniger das Online-Marketing kennengelernt. Und da auch so ein bisschen das erste Mal die Lieferantenbeziehung kennengelernt und das waren dann so meine ersten Berührungspunkte, die dann auch, ich sag mal, in den B2B-Bereich reingereicht sind.
Ist das dann quasi schon Digital Marketing oder was ist das überhaupt? Ja, da ist eine Katze im Hintergrund.
Das ist ja gemein. Das ist okay. Die Frage ist ein bisschen gemein. Ist das schon Digital Marketing? Also damals würde ich sagen, auf jeden Fall nein. Da war wirklich diese, wir haben ganz viel Printkataloge gemacht, wir haben immer noch Offline-Veranstaltungen gemacht. Das heißt also, den Anteil, den ich für digitales Marketing, also ich sag mal für alles, was nicht mehr auf Papier basiert ist, gemacht ist, der war so 50-50. Digital Marketing sage ich bei mir im Prinzip deshalb, weil als ich dann dort vor 8 Jahren aufgehört habe, bin ich in eine große E-Commerce-Agentur gewechselt, die aber im B2B-Bereich gearbeitet haben, also mit so großen Baumarktfirmen. Ja, also im Prinzip basiert ja deine Frage darauf so ein bisschen, wie könnte ich Digital Marketing vom normalen Marketing abgrenzen? Und ich sage jetzt mal, was man fachlich fürs Marketing wissen muss, spielt keine Rolle, ob ich das digital oder ob ich das auf den Printbereich anwende. Es ist dann im Prinzip nur, wo passiert der Output. Und wo ich noch im Einzelhandel gearbeitet habe, da war das 50-50. Und seitdem ich dann in die E-Commerce-Agentur gewechselt bin, war das dann wirklich zu 100% rein digital. Ich habe selbst die Produkte nicht mehr gesehen. Das war dann wirklich, wir schieben im Prinzip eine Kennzahl von A nach B und hinter dieser Kennzahl verbarg sich dann unterschiedliches Werkzeug, Schrauben, Beschläge, whatever. Und in dieser E-Commerce-Agentur war dann halt, das war für mich so ein bisschen das Neue, dass halt der Käufer nicht mehr der Endkonsument ist, sondern im Prinzip ein Händler, der dann wiederum seinen Baumarkt ausgestattet hat oder aber es waren sozusagen Handelsvertreter, die dann damit wiederum in Firmen gefahren sind und dort eine breite Palette von Produkten angeboten haben. Und das fand ich dann irgendwann interessant, weil es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen gab. Im Prinzip derjenige, der dann einkauft, ist nicht mehr derjenige, der die Entscheidung und das Budget im Prinzip verwaltet und es geht dann auch nicht nur um, ich sage jetzt mal, reine emotionale Bedürfnisbefriedigung, sondern dahinter sind dann auch rationale Gedanken. Zu der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, das war ja dann 2012, 2013, da war das sehr rational betrachtet, der B2B-Bereich. Mittlerweile weiß man auch, dass da auch Menschen mit Menschen irgendwie agieren und dass da irgendwie auch ganz viel um Sympathie geht. Aber dort habe ich im Prinzip erstmal gelernt, was ist ein Buying Center? Also aus wie vielen Personen kann zum Beispiel der Verkauf eines Produktes im Baumarktumfeld oder aber auch selbst im Klamottenumfeld sein? Weil wir waren dann am Ende immer reine Shop-Systeme für die Hersteller gewesen, die wiederum an ihre Zwischenhändler verkauft haben. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend, dass man dann mal wir müssen die Geschäftsführerebene irgendwie kennenlernen und mit denen im Prinzip andere Informationen austauschen als vielleicht mit dem Shop-Manager. Und dann müssen wir vielleicht auch nochmal Informationen bereitstellen für den eigentlichen Endkunden. Und das fing dann irgendwie für mich gleich an, komplex zu werden. Das war so am Anfang auch so ein, das ist jetzt nicht einfach nur, ich habe einen Schuh, der hat eine Farbe, der hat eine Größe und den verkaufe ich jetzt zum Preis Y. Sondern da gab es ein paar andere Stationen mit zu managen. Aber irgendwie hat das so richtig Gaudi gemacht, da ein bisschen komplexer und komplizierter vermeintlich zu denken. Und da bin ich dann irgendwie auch drin geblieben in diesem Bereich. Und habe so auch die IT-Landschaft kennengelernt, weil dort wurden dann im Prinzip auch eigene Shop-Systeme programmiert. Und da bin ich dann bis heute dann irgendwie hängen geblieben.
Ja, und was machst du so den ganzen Tag? Also nimm uns einfach mal jetzt mit, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also du gehst morgens wahrscheinlich ins Büro und dann machst den PC an. Und was dann?
Nee, zuerst gehe ich zur Kaffeemaschine tatsächlich. Ja, das gehört irgendwie zu diesem Ritual dazu. Und dann gehe ich tatsächlich Luxussituationen. Wir haben hier eine Bürofläche, wo tatsächlich an jedem Büro eine eigene Terrasse dran ist. Das heißt, dann gehe ich mit meinem Kaffee erstmal auf die Terrasse und trinke einen Schluck, nehme noch mal kurz die Ruhe auf. Ja, und dann klappe ich meinen Laptop auf, checke E-Mails, gucke mal kurz bei LinkedIn mit rein und schaue dann im Prinzip, was die Aufgaben so jetzt hergeben, die anstehen. Vielleicht ist das in meiner Situation auch noch mal kurz zu erklären, dass ich bin Angestellter für einen IT-Dienstleister und habe mir aber auch eine sehr gute LinkedIn-Präsenz aufgebaut, die aber tatsächlich eher aus einer reinen Passion entstanden ist und im Moment losgelöst funktioniert von meinem Arbeitgeber. Das heißt, dort erzähle ich im Prinzip alles das, was ich im Prinzip von LinkedIn weiß, wie man auf LinkedIn vielleicht mit ein paar kleinen Kniffen ein bisschen mehr Sichtbarkeit generieren kann, ein bisschen mehr Wahrnehmung bekommt. Dinge, die ich hier auch intern an die Sales-Mitarbeiter als Wissen weitergebe, aber mein Profil selber funktioniert, indem ich keine Werbung und im Prinzip sehr wenig Berührungspunkte mit dem eigentlichen täglichen Business von Starke habe. Und das hat Vorteile und manchmal macht es das auch ein bisschen kompliziert.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du bist bei einem IT-Dienstleister. Und ich habe mir tatsächlich, also wir kennen uns ja von LinkedIn, da hatte ich dich angeschrieben gehabt und habe gesehen, du warst jetzt schon, glaube ich, 7 Jahre bei einem IT-Dienstleister und jetzt bist du beim anderen. Würdest du sagen, das ist genauso die Branche, die du magst, die du gerne unterstützen willst in dem, was du tust? Oder bist du da auch einfach so reingeraten?
Da würde ich nochmal kurz zurückspringen zu meiner Zeit in der E-Commerce-Agentur. Zu der Zeit, das war dann nicht mehr in Erfurt, sondern in Jena. Ich musste pendeln. Und also für jemand, der in Berlin wohnt, wenn ich sage, ich musste pendeln, es dauert eine Dreiviertelstunde für eine Fahrt, die lachen mich immer aus. Aber für mich war das irgendwie verschwendete Lebenszeit. Ich habe zu der Zeit parallel auch noch in Berlin studiert gehabt, bei der Steinbeis. Und dann war klar, ich werde Vater. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, so, das wird wahrscheinlich alles nicht mehr so glatt gehen und habe dann mich im Prinzip nach dem Arbeitgeber umgeschaut und bin bei einem Softwarehersteller in Erfurt gelandet. Und die haben halt gesehen, was ich in der E-Commerce-Agentur an grundsätzlichen Wissen gerade im Bereich digitales Marketing mitgebracht habe. Und die wollten im Online-Bereich selber auch jetzt, also die haben bis dato ein sehr gutes Bestandskundengeschäft gehabt und wollten auch online sichtbarer werden und wachsen. Und so war das ein gutes Matching. Und dort habe ich dann am Ende mich noch wohler gefühlt, weil dieses Wissen um so komplexe Entscheidungsprozesse bei Firmen, die ich in der E-Commerce-Agentur kennengelernt habe, dann aber im Softwarebereich auszunutzen, mir doch irgendwie noch ein bisschen mehr lag, weil ich so einjenige bin, der nimmt sich eine Software, setzt sich hin, liest ein Stück weit Handbuch, guckt ein paar YouTube-Videos und spielt dann halt rum. Das ist so der Spieltrieb, den ich da habe. Und damit habe ich natürlich sehr schnell, sage ich mal, die ganzen Softwarelösungen, um die es da ging, verstanden. Und ja, so ganz lässt mich das nicht mehr los. Muss aber fairerweise sagen, weil du hast so ein bisschen gefragt, ob das ist, womit ich am liebsten gern Menschen helfe, sage ich jein. Also ich weiß, dass mit dem, was ich hier tue, im Prinzip der Firma helfe und auch den Mitarbeitern helfe, aber ohne den Case zu groß zu machen, das, was so gerade, ich sag mal, klimatisch gesehen, umweltbedingt so passiert, da merke ich gerade, wie ich mich gedanklich versuche, dahin zu entwickeln und sagen, okay, das ist zwar schön hier für einen IT-Dienstleister, der vielleicht auch im Pflegebereich mit der Lösung ein paar Dinge besser machen kann, aber die strukturellen Probleme lösen wir auch nicht. Und klimatisch gesehen sind wir überhaupt gar kein Impact-Monster und merke schon, dass ich da auch, um vielleicht wieder besser zu schlafen, gedanklich überlege, was könnte ich mit meinem Wissen vielleicht für jemanden machen, der, ja, ich sag mal, die Welt ein Stück besser macht. Und das machen wir, muss ich fairerweise sagen, hier bei Starke nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass hier sind so wundervolle, tolle Menschen und es ist so ein tolles Arbeiten, dass man das natürlich nicht irgendwie einfach wegwirft, zumal hier in Erfurt zumindest mir auch noch keine Firma so einfällt, die tatsächlich im Klimabereich oder im gesellschaftlichen Bereich so richtiges sogenanntes Impact-Monster ist.
Das erklärt auch so ein bisschen, warum du auch ein freiberuflicher Content-Creator bist bei dem Baumpaten in Thüringen, habe ich gesehen.
Ja, also freiberuflich in dem Sinne liegt es nur an der, also gehört auch zu meinen kleinen LinkedIn-Tricks, die ich da so ausprobiert habe. Letzten Endes ist das aus einer Sache entstanden, wo letztes Jahr, also Privatanekdote, wir waren mal wieder zum Geburtstag eingeladen mit meiner Freundin und wie das so ist, ich sag mal in den privilegierten Kreisen, in denen wir so unterwegs sind, eigentlich haben alle was. Und ich habe gesagt, ich gehe da nicht hin mit einem Gutschein, wo ich weiß, der wird nicht eingelöst und mit einer Schokolade oder whatever. Und sie meinte, naja, weil sie ist im Bildungsbereich tätig, gesagt, wollen wir nicht. Also es gab da so eine Sozialgutschein oder so, wo man anderen Kindern eine Schulbildung ermöglichen kann. Und ich gesagt, geile Idee, das haben wir irgendwie bestellt und dann kriegte man so Infomaterial, wo sehr traurige Kinder, also wo eher das Leid anstatt das andere präsentiert war. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, das ist jetzt nicht, was ich als Geburtstagsgeschenk zu meinen Freunden mitnehmen will, weil das irgendwie das schlechte Gewissen eher bedient, als dass es irgendwie ein sinnhaftes Geschenk erscheint. Und dann haben wir irgendwie gesagt, wir suchen mal kurz nach Baumpatenschaften, aber die nach Möglichkeit vor Ort sind. Und so bin ich auf die Baumpaten Thüringen gekommen. Sofort bestellt. Natürlich, wie das bei mir mein Talent ist, irgendwas hat nicht geklappt im Shop. Das heißt, die Bestellung ging nicht durch. Ich habe die am Sonntagnachmittag angeschrieben, hatte 2 Minuten später einen Anruf von denen und wir waren irgendwie gleich auf einer coolen Wellenlänge. Und dann gesagt, also mal neben dem, dass das jetzt ein cooles Geschenk ist, was ich jetzt für meine Kumpels habe, klingt das ziemlich geil, was ihr da macht. Und habe dann überlegt, wie kann ich mit der bisschen Zeit, die ich habe, die auch so ein bisschen unterstützen. Und dann haben wir in meinem Urlaub zum Beispiel, habe ich mein LinkedIn-Profil, was schon eine gewisse Reichweite hatte, freigegeben für die. Und versuche im Hintergrund immer auch ein paar Sachen, ich sage jetzt mal medial gesehen, für die auch zu tun. Wobei man fair sagen muss, es ist nicht mehr nötig. Bei denen läuft das auch witzigerweise sehr, sehr gut. Ich habe dann nochmal für meine LinkedIn-Trickkiste so ein Online-Produkt aufgesetzt und gesagt, jeder, der dieses Handbuch haben will, der macht im Prinzip eine Baumspende. Und so haben wir im Hintergrund über das letzte Jahr auch, glaube ich, 450 Baumpaten oder zumindest Baumpatenschaften zusammengesammelt. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das fühlt sich gut an, weil ich mein Wissen, was ich da habe, sehr sinnhaft anwenden kann. Und in dem Bereich habe ich Lust, irgendwie mehr Leute zu unterstützen, weil oft gerade in dem Bereich viele tolle Produkte haben, tolles Know-how haben, aber ich sag mal, weder die Zeit noch das Budget, vielleicht auch nicht die Fähigkeiten haben, ihr Marketing voranzubringen.
Ja, lass uns doch da gleich anknüpfen. Also diese Zusammenarbeit ist jetzt eher, sag ich mal, zufällig entstanden. Aber generell, wenn jetzt ein neues Projekt reinkommt oder ein neuer Kunde, wie beginnst du dieses Projekt? Also woher nimmst du die Ideen, um zu schauen, was können wir denn da machen, marketingtechnisch? Und wie setzt du das am Ende um?
Tatsächlich, also das ist das Schöne. Das, was ich bei LinkedIn mache, ist mittlerweile für mich rein als, ich baue mir ein Netzwerk auf, ohne genau zu wissen, wofür ich dieses Netzwerk mal benutze. Ich mache keine Beratung für Geldleistung oder ähnliches. Also wenn, dann sind das irgendwie Leute, die ich cool finde, wo ich sage, ist unterstützenswert. Oder aber ich sage, pass auf, wir machen das gerne und ihr unterstützt eins dieser Projekte, in dem ich im Hintergrund beteiligt bin. Und so lasse ich mich so ein Stück weit, das klingt doof, aber auf LinkedIn so gesehen treiben. Und habe mittlerweile, glaube ich, den Vorteil, dass ich gar nicht mehr suchen muss, sondern tatsächlich regelmäßig immer mal Leute bei mir anfragen, sagen, Frank, wollen wir uns mal unterhalten? Irgendwie habe ich gehört, du bist kein klassischer LinkedIn-Coach und was machst du eigentlich? Und über dieses Interesse an dem, was ich tue, lerne ich sehr faszinierende Menschen kennen und aus denen ergeben sich mittlerweile leider viel zu viele Möglichkeiten, wie ich meine Freizeit noch verbringen könnte und merke dann immer wieder, ich muss mich irgendwie auch mal kurz wieder ausbremsen. Am Ende habe ich jetzt auch noch ein Arbeitsverhältnis, in dem die Arbeit doch anders läuft.
Wenn wir da jetzt mal so direkt drauf springen, du hast jetzt gerade gesagt, du machst das überwiegend kostenlos über LinkedIn, was ja auch...
Nicht überwiegend, ich mache das kostenlos.
Ja, du machst es komplett kostenlos, falsches Wording, du machst es komplett kostenlos. Bedeutet das, du verdienst so viel Kohle in deinem anderen Job, dass du sagst, dass du das nicht brauchst? Also wir kommen jetzt zu der typischen Frage, was verdienst du denn überhaupt in deinem aktuellen Betrieb? Natürlich nur eine Range, wenn du es vertraglich nicht sagen darfst oder auch nicht möchtest, verstehen wir natürlich, aber so eine kleine Range wäre ganz cool für die da draußen, die noch nicht wissen, ob sie es machen wollen oder nicht. Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest? Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblitz sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Da muss ich vielleicht kurz erklären. Ich bin nicht in Vollzeit, ich arbeite 32 Stunden und ich verdiene weniger, als man denken würde. Also für Thüringer Verhältnisse ist es, ich sag mal, das, was der normale, was man für einen Marketingangestellten ausweist, zwischen 30 und 40.000. Mhm. In der Range befinde ich mich. Ich habe halt den Luxus, dass gerade, glaube ich, mittlerweile durch mein vielseitiges Interessengebiet und Fähigkeiten, die ich habe, dann auch Arbeitsbedingungen geboten bekommen, die für mich so, wo ich weiß, die sind mir intern einen gewissen Stundensatz wert, dass ich tatsächlich kommen und kann und gehen darf, wie ich möchte, dass wir sowas hier mal schnell reinschieben können und dass es irgendwie auch dann mal Arbeitszeit ist, weil ich auch über meinen Arbeitgeber reden darf. Deshalb würde ich sagen, für das, was ich leiste, ohne arrogant klingen zu wollen, verdiene ich sicherlich ein bisschen weniger. Aber im Normalfall, wenn ich, glaube ich, Vollzeit arbeiten würde, dann wäre ich bei 4.000 Euro brutto monatlich.
Tja, bist du voll in Ordnung. Also ich meine, du hast mehr Freizeit, 32-Stunden-Woche hast du aktuell, hast deine Freiheiten. Ich meine, es kommt ja auch nicht immer auf so viel Kohle drauf an, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Und dafür verdienst du echt gut für 32 Stunden. Will ich auch haben.
Also das ist nicht das, was ich für die 4.000 Euro wären bei einer Vollzeitstelle, nicht auf die 32 Stunden.
Genau, aber du hattest vorhin so eine Range von 30.000 bis 40.000 gesagt.
Ja.
Und das, finde ich, ist in Ordnung, oder allen?
Absolut. Also das ist, also ich weiß, dass andere im Marketing mit dem, was sie machen, sehr viel mehr verdienen. Aber ich merke, dass mich das nicht antreibt. Also ich bin ein weißer, privilegierter Mann. Also wir müssen lange auf der Checkliste suchen, bis es irgendwie anfängt, dass mein Leben wirklich objektiv erschwert ist. Und das ist irgendwie eine Erkenntnis, die ich seit ein paar Jahren auch habe und unter der ich auch sehr viele Entscheidungen treffe. Und insbesondere, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Und da merke ich, mehr Geld verdienen oft, zumindest hier in der Region, in der ich bin, bedeutet sehr viele Abstriche wieder machen in Zeit, Flexibilität. Und das sind mir Dinge, die sind mir irgendwie wichtiger. Vor allen Dingen auch eine Unterstützung zu haben bei insbesondere den anderen Sachen, die ich so tue, wo sich auch mein Chef, mein Vorgesetzter, wo sich Kollegen auch darüber freuen, dass das irgendwie passiert. Also das ist halt für mich auch nicht die Norm, habe ich anders kennengelernt.
Ja, also alles im einen kann man sagen, du hast deine Freiheiten, du hast eine 32-Stunden-Woche, bist in einer vollkommen in Ordnung. Also ganz ehrlich, ich würde auch lieber 32 Stunden arbeiten, so viel Freiheit haben und mit der Kohle kommt man ja easy hin. Also das ist ja mega. Wo kann man da anfangen?
Bei Starke Erfurt. Aktuell, wir haben Stellen, die wir suchen. Leider nicht im Marketing, da müssen wir noch vielleicht nächstes Jahr. Aber ansonsten im Consulting-Bereich sehr gerne.
Da werden wir noch abgeworben.
Also wer Lust hat, genau. Auf unserer Seite finden sich die aktuellen Jobangebote. Wir haben auch eine neue People and Culture Managerin, die wirklich sehr viel frischen Wind reinbringt, also inhaltlich, strukturell, das ist der Hammer. Also ich weiß, wo ich hier noch angefangen habe, habe ich auch in dem Bereich viele Baustellen gesehen. Teil davon konnte man marketingseitig abhandeln, aber jetzt, seitdem sie da ist, ist es sehr lustig. Ich sitze mit meinem Chef oder mit meinem Vorgesetzten Jörn aus dem Vertrieb. Wir sitzen immer so gemeinsam im Büro und wenn wir dann schon wieder sehen, vorne steht da, heute sind schon wieder die Bewerber da. Ich denke, die gehen hier ein und aus. Da es ist, also die Pipeline, in der wir jetzt wirklich auch gute Gespräche führen, die ist deutlich anders geworden, seitdem jemand da auch mit Plan und Verstand arbeitet. Also was ich sagen will, ist, wir haben hier jemanden, der sich auch wirklich darum kümmert, dass die Dinge gut funktionieren und dass die Leute auch echt Spaß haben bei der Arbeit.
Ja, dann würde ich noch mal kurz einen kleinen Schlenker machen. Erzähl uns doch mal von deinem absoluten Lieblingsprojekt, was du bisher in deiner Laufbahn begleitet hast oder erstellt hast. Gibt es da eins oder gibt es da vielleicht mehrere oder generell, was für eine Art von Projekt lässt so dein Herz höher schlagen?
Also wenn ich jetzt mal bei Starke über meine Arbeit per se nachdenke, dann sind das keine klassischen Projekte in dem Sinne. Man muss sich das so vorstellen, dass bevor ich habe ja vor anderthalb Jahren, glaube ich, angefangen, da gab es noch kein Marketing. Also Starke ist eine Tochtergesellschaft von einer Firma aus Kassel, einem reinen Softwarehersteller. Und die lebten bisher sehr viel davon, dass sie potenzielle Kunden über die Softwarepartner bekommen haben. Und da dreht der Wind und ändert sich, sodass sie eigenes Marketing machen mussten. Und das heißt, hier sind meine Projekte, dass ich sage immer gerne, ich baue Marketinginfrastruktur auf. Also das heißt im Prinzip, das geht los, mit welchen Tools arbeiten wir, wie müssen die Tools miteinander verzahnt sein, aber auch wie nutzen wir die klassischen Marketingmethoden, im Prinzip Zielgruppenanalyse, was für Informationen brauchen wir aus der Zielgruppenanalyse, was müssen wir vielleicht in den einzelnen Schritten, in denen unsere Vertriebsmitarbeiter mit einem Kunden zu tun haben. Also bei uns dauert das halt von dem Erstkontakt, bis wir einen Kunden gewonnen haben, gerne mal mindestens 6 Monate, mehrere Präsentationen und Vorortbesuche. Und in die Bereiche schaue ich jetzt mit meiner Marketingbrille rein und überarbeite PDFs, PowerPoints und solche Geschichten. Und wenn das einmal fertig ist, dann haben wir im Prinzip eine Infrastruktur geschaffen. Und das ist dann so ein Projekt, wo ich sage, da habe ich irgendwie Bock drauf, weil wir in jedem Punkt gucken, was können wir besser machen, um am Ende aus, ich sag mal, wenn wir Vororttermine haben, wie schaffen wir es, dass aus 10 Vororttermine halt 5 Neukunden mehr rauskommen. Und das sind genau die Dinge, die Spaß machen. Ich bin so nicht derjenige, der dann so Kampagnenprojekte dauerhaft gerne betreut. Das mache ich jetzt hier auch. Und da bin ich dann auch immer sehr stolz drauf, wenn man jetzt feststellt, dass von einer ersten Idee, die so im Vertrieb gerne mal oder im Consulting hochkommt, so nicht wie früher vielleicht 4-5 Monate vergehen, sondern dass man im Prinzip nach 2 Wochen schon die ersten Interessenten einsammeln und ein Webinar haben. Und das ist so ein klassisches Projekt, was ich cool finde auf Arbeit. Und mit dem, was ich bei LinkedIn privat mache, ist weniger Zeit. Und da sind es tatsächlich solche kleineren Geschichten wie jetzt mit dem Baumpaten, wo ich mir kurz überlege, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass vielleicht regelmäßig bei denen weitere Baumpatenschaften reinkommen. Und dann baue ich halt so einen kleinen MVP-Whitepaper, der halt nicht, ich sag mal, für 5 Euro rausgeht, sondern gegen die Baumpatenschaft. Und der Rest sind so, ja, mit anderen Leuten überlegen, wie man auf LinkedIn vielleicht ein bisschen außerhalb des Mainstreams guten Content machen kann. Aber das sind keine direkten Projekte in dem Sinne. Das sind so kurz Ideen, dann gibt es 1-2 Content-Pieces dazu. Und jetzt, ich sag mal, mit der Wahrnehmung, die ich bekommen habe, stehen theoretisch größere Möglichkeiten an, so Projekte zu machen, wo man überlegen kann, ob man dann zum Beispiel für NGOs oder ähnliches so eine Art Beratungsleistung aufbaut. Aber da fehlt es gerade einfach vorne und hinten an der Zeit.
Ja, das ist schön zu hören. Und bevor wir jetzt noch zu unseren kleiner Roasting-Klischee-Runde kommen, was würdest du jemandem raten, der gerne in die Marketingbranche oder den Marketingbereich einsteigen möchte, das vielleicht so als seine neue Berufschance sieht, als Quereinstieg oder generell so jetzt aus der Schule kommt, frisch auch nicht weiß, was er machen möchte. Was würdest du der Person so auf dem Weg mitgeben?
Oh Gott, also wenn ich das jetzt sage, würde der Frank von vor 10 Jahren mir aufs Maul hauen, beschäftige dich mit BWL. Ja, ist eine harte, bittere Erkenntnis, aber alles das, was ich jetzt tue, bedingt einem gewissen BWL-Grundkenntnis stand, den ich halt in meinem, also ich fand BWL früher ganz schrecklich und ich finde das Wirtschaftssystem, wie wir das haben, an und für sich mittlerweile gut. Wenn wir jetzt noch den Hebel hinkriegen, dass die tatsächlichen Echtkosten von Dingen auch wirklich in einem Produkt stecken, das wäre der Hammer. Aber muss einfach sagen, mein Marketing-Job, auch Gestaltung und Kreativität, ist in irgendeiner Form messbar, so doof das klingt. Die Frage ist immer, ob der Aufwand, Dinge zu messen, sich lohnt. Aber BWL und grundsätzliche Statistik-Analysefähigkeiten sind aus meiner Sicht der Skill, und da wird auch KI helfen und trotzdem nicht das Problem lösen. Aber, und das ist dann die Kunst, bring ein Gleichgewicht in dein Bauchgefühl und in die Zahlen. Also ich gebe mich nie zufrieden, wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist aber so richtig und die Zahlen sprechen nicht dafür, dass ich tatsächlich überlege, sind die Kennzahlen wirklich die richtigen? Und wenn ich ein cooles Bauchgefühl habe, versuche ich auch immer, dann uns Zahlen zu eruieren, die zeigen, dass mein Bauchgefühl auch passt. Aber es bleibt am Ende, BWL ist eine Grundskill-Sache, die man im Marketing irgendwie haben sollte.
Ja, das war sogar neu jetzt für mich. Für mich war immer Marketing, das ist so unfassbar kreativ und also vor allem jetzt in Bezug auf die Folge mit der Lisa, das hat so einen kreativen Aspekt einfach viel mehr in den Vordergrund gebracht und das war jetzt schon neu. Ja, aber das ist gut zu wissen, das ist ja die Realität, wo es am Endeffekt dann hinführt.
Das Spannende für mich ist, das schließt nicht aus, dass du kreativ bist. Also auch ein Bäcker, auch ein Fleischer, die sind alle auf ihre Art kreativ. Die Frage, also oder Kreativität bemisst sich für mich dann immer daran, welche Leitplanken ich habe. Und wenn ich sag mal, BWL-Denken im Prinzip durch Kennzahlen ein paar Leitplanken habe, fordert es trotzdem eine Kreativität zu sagen, wie kann ich jetzt mit diesen Gegebenheiten auch wieder gutes Marketing machen. Es ist immer eine Frage, wie man Kreativität interpretiert. Und da habe ich mich tatsächlich vom Mediengestalter hinweg doch eher zum, ich will nicht sagen BWL-Marketer entwickelt, das ist so nicht, aber da habe ich erkannt, dass es beide Welten braucht.
Ja, spannend. Also, dass man wirklich so beides braucht. Nicht nur Kreativität, sondern auch hier ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, ne? Das ist auch immer ganz wichtig. Und da kommen wir tatsächlich zu einem Klischee, was ich herausgefunden habe. Bist du bereit, Frank?
Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
Es hat tatsächlich auch was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Ich sage mal so, ihr liebt Analystiken, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Mindestens 2 Fenster bei dir, wenn du arbeitest, sind offen und du hast Analyse-Tools, wie was performt, alles drum und dran. Stimmt das?
Ja, also wenn ich jetzt lügen würde, dann würde ich sagen, ist die erste Antwort ja fast absurd. Ja, tatsächlich, es ist pervers, was Kennzahlen an Emotionen auslösen können. Aber das hat sich bei mir entwickelt. Also vor 10 Jahren hätte ich dir für all das, was ich erzähle, gesagt, was bist du denn für ein Spießer? So. Aber es ist tatsächlich für mich mittlerweile sehr interessant. Also gerade bei den LinkedIn-Themen, da gucke ich natürlich in verschiedenste Kennzahlen und versuche experimentell vor allem immer wieder das Thema Wirkung herauszufinden. Wie kann man denn also vor allen Dingen eine Marketingwirkung, eine echte Wirkung feststellen? Also klar, man gibt eine Conversion Rate, das ist immer noch so eine schöne Kennzahl, aber ob man jetzt eine nachhaltige Wirkung mit seinen Kampagnen hinterlassen hat, Kunden, die lange treu bleiben, das sind dann schon so die spannenderen Kennzahlen. Und ja, also ich habe tatsächlich es nicht immer laufen, aber ich gucke jeden Tag in mindestens ein Analyse-Tool rein.
Also Analyse-Tool süchtig. Und Klischee Nummer 2, ihr seid doch alle Social Media süchtig und verbringt den ganzen Tag auf all den diversen Plattformen, die es so gibt.
Also es gibt ja nur eine Plattform LinkedIn, gibt es da noch andere? Nein.
LinkedIn-Fan haben wir hier, hä?
Ich bin ehrlich, ich war mal kurze Zeit auf Facebook, aber ich habe tatsächlich keine andere Social Media Plattform. Auch das, Social Media fand ich bis vor 5 Jahren ganz furchtbar schlimm. Und jetzt bin ich zumindest für diese eine Plattform totaler Fan geworden. Und da würde ich sagen, ich ja, aber tatsächlich, ich habe ganz viele Freunde, die auch im Marketingbereich sind, die interessiert Social Media gar nicht und die finden tatsächlich, dass Social Media Marketing kein Marketing ist.
Müssten wir mal so 2 Leute einladen, die dann so gegeneinander kämpfen.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es echt anstrengend ist. Also anstrengend, echt. Also wenn du es gut machen willst, ist es echt, das ist Community Management und das ist ganz wenig planbar. Und das ist vielleicht auch beim Marketing, muss man unterscheiden. Ich unterteile so in zwei Gruppen Marketing. Es gibt so die Gestalter, die tatsächlich kreativ gestalterisch tätigen. Und dann gibt es die, ich sag mal, strategisch analytischen, die im Prinzip die Kampagnen gerne planen, Zielgruppenanalyse machen und sagen, oh, das ist jetzt hier das grobe Briefing und jetzt, lieber Gestalter, bring das mal in kleine Bilder, Sprachen, Texte überführt. Und dass das ganz schwer, also im Social Media musst du beides sehr intuitiv können. Und du musst unglaublich schnell sein, wenn du erfolgreich sein willst. Und du musst sehr viel Zeit investieren in dein Publikum. Und ich glaube, das ist zumindest die Marketingleute, die ich so kenne, das ist denen zu anstrengend. Deshalb ist das so eine Sonderrolle. Vielleicht ist es auch ein Stück weit daran tatsächlich, dass ich nur männliche Freunde habe im Marketing und die da ein bisschen auch diese, ich sag mal, klassische Influencer Instagram-Welt auch sich klar abgrenzen wollen dafür. Könnte sein.
Das kann sein. Vielleicht trauen die sich auch einfach nicht vor die Kamera. I don't know. Kann ja auch sein. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem letzten Klischee, was du auch schon so ein bisschen, wenn man sich unsere Folge angehört hat, auch schon bestätigt hast. Ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Buzzword-Bingo wird bei euch groß geschrieben. Ich habe Buying Center, habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben. Das hattest du während der Folge gesagt. Oder SEO, alles drum und dran. Das benutzt du schon gefühlt in jedem zweiten Satz. Kann das sein?
Ja. Also, ja. Wir, oder anders, die Kunst eines guten Marketers ist es, die Dinge so einfach wie möglich zu machen und genau kein Buzzword-Bullshit-Bingo zu betreiben. Und witzigerweise ist, wir Marketers, wenn wir über uns und unsere Welt reden, dann ist es genau das, was wir machen, weil es irgendwie so hipster-fancy-mäßig cool rüberkommt. Ja. Es ist tatsächlich so. Und ich habe einen guten Freund, der mich da regelmäßig auflaufen lässt, der sich da auch weigert, mit diesen Begrifflichkeiten zu arbeiten und der mich immer mal wieder zwingt, wenn wir uns unterhalten, dass ich versuchen muss, die Standard-normaldeutschen Begriffe dafür zu finden. Und ich merke oft, dass ich das manchmal sogar gar nicht kann. Also Buying Center wäre jetzt, also zumindest nicht in einem Wort. Ich kann es inhaltlicher Natur erklären, auch mit deutschen Worten ohne Fremdwörter, aber dass ich ein Substitut dafür finde, nein. Ja, habe ich jetzt alle drei Klischees auch noch erfüllt?
Ja, Social-Media-süchtig bist du jetzt nicht, wenn wir jetzt, LinkedIn ist ja eher so eine Business-Plattform, ne? Nehmen wir mal raus aus Social-Media.
Das seid ihr jetzt nett, danke.
Aber hey, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Wir sind durch mit unseren Klischees und tatsächlich auch mit unserer Folge. Magst du noch unseren Zuhörern, die vielleicht in diesen Bereich richtig eintauchen wollen, noch was mit auf den Weg geben? So als Schlusswort.
Also ich glaube, nicht egal, was man tut, aber alles, was rund um das Marketing an sich ist, das Wichtigste ist, glaube ich, man muss Bock auf Menschen haben. Also wer da eher sagt, ich möchte jetzt mit Menschen nicht so viel zu tun haben.
Weil Ellen, du arbeitest im Marketing und du magst Menschen nicht.
Und in der Gastro.
Ja, Entschuldigung.
Also, ich kann das für dich sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht schon so viel Grundkenntnisse jetzt, dass du vielleicht dich auch da rausnehmen kannst. Aber ich für meinen Part stelle immer wieder fest, wie gut und wichtig und schön es ist, um Marketingprinzipien, die man dann in BWL lernt oder im Studium lernt, echt zu verstehen, musst du Menschen verstehen und musst du ein Gefühl haben für die Bedürfnisse von den Menschen, für die du was machen willst. Und das funktioniert nicht, indem du klassisch, ich sage jetzt mal, nur eine Person vor dir hast und sagst, alle Menschen funktionieren so. Und dazu braucht man, glaube ich, Bock, sich mit den Leuten auszutauschen.
Ja, das ist immer ein Schlusswort. Ich fühle mich ein bisschen selbst geroastet gerade, aber ja, passt schon.
Also wie du ja an meinen Sachen, das gehört in der Entwicklung dazu. Also ich bin auch sozialphobisch in der Hinsicht. Wir haben hier in einer Woche das Cremer Brückenfest. Das ist also, da kommen hier ganz viele Menschen, die sich freuen, Erfurt in Hülle und Fülle zu überfluten. Und da nehme ich Reißaus. Das ist mir einfach zu viel Menschen. Es ist immer die Frage, alles wohl dosiert, aber mit dem Interesse meine ich tatsächlich, sich die Zeit nehmen, so wie ihr das ja jetzt hier auch macht. Also eure Fragen sind ja auch keine 0815-Fragen, sich mit den Leuten, die dann da sind, zu beschäftigen.
Ja, dann vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns ja mit in deine Arbeitswelt genommen hast. Ich fand es sehr spannend, neue Erkenntnisse heute gewonnen. Und wenn du keine Fragen mehr hast, Helena, würde ich dann heute auch mal wieder unsere Folge beenden. Dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder bewertet unseren Podcast auf eurer Lieblings-Audio-Plattform. Ansonsten bleibt euch noch übrig, uns bei Instagram zu folgen oder auch bei LinkedIn. Da sind wir auch. Das war ja heute ein großes Thema. Und wenn ihr auch mal bei uns Gast sein möchtet, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die Mail dazu findet ihr in den Shownotes oder schreibt uns eine DM bei Instagram. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Ja, dann bis nächsten Montag. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.